Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, heute machen wir es uns ein wenig nostalgisch. Wir besuchen einen britischen Adelssitz und begeben uns gedanklich 100 Jahre zurück. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Stefan und begrüße meine Mitpodcasterin Yvonne. Hallo Yvonne.
Hallo, ich bin heute in Schwarz-Weiß-Stimmung.
Ja, sehr schön, denn das passt. Yvonne, du hast uns nämlich einen Klassiker mitgebracht. Was erwartet uns heute?
Zuerst erwartet uns ein Autor. Wir machen das heute nämlich mal ein bisschen anders. Wir wollen uns ja alle miteinander nicht langweilen, indem immer dasselbe passiert. Und zwar geht es heute erstmal um Edgar Wallace. Der gute Mann ist geboren am 1. April 1875. Der hätte also dieses Jahr sein 150. Jubiläum gehabt. Er war ein uneheliches Kind einer Schauspielerin, ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen, hatte also schon mal einen etwas schwierigeren Start ins Leben und musste sich dementsprechend auch relativ früh selber über Wasser halten. Der war zum Beispiel Milchfahrer, er war Kriegsfreiwilliger und dann später auch Kriegsreporter im Burenkrieg für die Daily Mail. Und da hat er schon seinen ersten Karriereschub bekommen.
Ja.
Sein kommerzieller Durchbruch war dann 1905 mit der Geschichte The Four Just Men. Und ab 1921 hat er sogar einen Exklusivvertrag bei Hodder & Stoughton gehabt mit einem unfassbaren Jahresausstoß von bis zu 12 Romanen. Das kann man sich, also ja, ich kann mir das kaum vorstellen, 12 Romane im Jahr, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Er wurde zum Massenphänomen. Ende der 1920er stammte rund jedes vierte verkaufte Buch in Großbritannien von Edgar Wallace. Auch das ist kaum vorstellbar. Es gab eine Gesamtauflage von über 50 Millionen weltweit. Mhm. Gestorben ist er am 10. Februar 1932, auch nicht in Großbritannien, sondern in Beverly Hills. Wahrscheinlich an einer unerkannten Diabetes. Es gibt natürlich auch einen Nachhall bei Edgar Wallace, sonst würden wir heute nicht mehr über ihn sprechen. Es gibt über 160 Verfilmungen. In Deutschland gibt es natürlich die Rialto-Edgar-Wallace-Reihe von 1959 bis 1972. Absolut kultig. Die meisten älteren Semester von uns kennen diese noch.
Ja.
Mit insgesamt 43 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland zwischen 1926 und 1982. Der hat also ein ordentliches Erbe hinterlassen. Und deswegen natürlich erstmal starten wir mit der Frage, Stefan, was ist deine Verbindung zu Edgar Wallace? Wie hast du zu ihm gefunden?
Ich glaube, das erste Mal, als ich Edgar Wallace wahrgenommen habe, war einer seiner Filme. Damals noch in Schwarz-Weiß. Das heißt damals, die sind ja auch heute
noch
in Schwarz-Weiß.
Genau, zum großen Teil.
Und ja, die waren so ein bisschen gruselig und ein bisschen verschroben skurril. So, ja. Also ich erinnere mich an gruselig zum Beispiel die Totenaugen von London und verschroben skurril alles andere. So, der Frosch mit der Maske war sehr strange, daran erinnere ich mich noch. Und dann habe ich tatsächlich die ganzen Krimis gelesen, das war aber auch in meiner Jugend. Also nicht als Erwachsener, sondern meine Jugend. Und ich habe die gelesen, weil meine Mutter die gelesen hat und auch in meiner Klasse anfingen, Klassenkameraden die zu lesen. Also so zwei, drei. Und das waren die ganzen Goldmann-Ausgaben, die so rot waren mit einem Foto drauf. Mhm. Ja, und so bin ich hingekommen. Ich habe eine ganze Menge gelesen. Ich weiß nicht, wie viel. Also 160 oder so waren es garantiert nicht. Lass es so 10, 15 gewesen sein. Das ist ja immer schwer zu schätzen im Nachhinein. Ja. Das war die Zeit, als ich gleichzeitig auch Agatha Christie und Sherlock Holmes gelesen habe. Oder Chesterton mit Father Brown und was damals noch so aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts stammte.
Ja, Seminar wahrscheinlich auch damals schon, ne?
Nee, den habe ich später erst entdeckt.
Ah, okay.
Tatsächlich nicht, gut, weil das waren wirklich dann nur die typisch britischen.
Alles klar.
Und ein bisschen Englisch und ein bisschen Schwarze Reihe von Rowohlt. Genau, so bin ich gestartet vom Grundsatz her. Und Edgar Wallace gehörte dazu. Und irgendwann war ja meine Krimi-Phase auch vorbei, so mit 18, 19, und ist dann erst Jahrzehnte später wieder auferstanden. Jedenfalls, was das Lesen von Krimis angeht. Und Edgar Wallace gehörte zu dieser Zeit, und ich verbinde es mehr noch mit den Filmen von der Rialto-Reihe, wie du gesagt hast. Und ja, und zwischen Buch und Film, da kommen wir noch zu.
Auf jeden Fall kommen wir
Denke
da
ich,
noch
ja.
dazu. Ja,
Und wie
werden wir
bist du
schaffen.
dazu gekommen?
Über Umwege tatsächlich.
Ja.
Auch über einen Umweg, der nicht sonderlich naheliegend ist. Mitte der 90er gab es diese Serie, das hieß Otto die Serie von Otto Walkes.
Ach.
Nicht Otto die Show, die ist irgendwie aus den 70ern oder so,
Ja.
sondern wirklich Mitte der 90er diese Serie. Und im Grunde war das in jeder Episode so eine Aneinanderreihung von Sketchen. Und ein Teil davon waren Resynchronisierungen von Ausschnitten aus Edgar Wallace-Filmen,
Ach, wie
die er
damals diese
selber synchronisiert hat.
Resynchronisierung von Harry Potter.
Von Cold Mirror meinst du?
Cold Mirror, ja, so
Ja,
eine Art.
sowas in die
Ja,
Richtung, genau.
nur
Ja.
vorher, ja, also zeitlich vorher,
Genau,
ja.
genau, genau.
Ach,
Ja.
interessant.
Die hat doch Otto Walkes alle selber synchronisiert, außer Klaus Kinski. Der wurde neu synchronisiert von Jens Wawracek und der Name mag dem einen oder der anderen was sagen. Das ist nämlich einer der Sprecher der drei Fragezeichen. Er spricht den Peter und ist außerdem ein absoluter Experte auf dem Gebiet von Hitchcock.
Ach, ja.
Und darüber bin ich dann erstmal überhaupt auf Edgar Wallace Filme gekommen, im Sinne von, ich habe Ausschnitte gesehen und wusste, dass das da ist und ich fand das toll, was ich da gesehen habe. Und ungefähr zur selben Zeit müsste auf Kabel 1, müssten die Filme wieder aufgeführt worden sein.
Ja.
Da gab es ja immer mal wieder Zeiten, da waren die
Genau.
im Nachmittagsprogramm, da kamen gleich zwei hintereinander
Genau.
am Wochenende und da war ich total begeistert von. So bin ich zu Edgar Wallace gekommen,
Ja,
über Umwege.
Kabel 1 war ja damals so ein Sender, der die ganzen alten Schinken nochmal gebracht hat. Und heute ist das auf Join, glaube ich. Ich glaube, ich habe das indische Tuch auf Join gesehen.
Das kann gut sein, das gehört ja alles dazu.
Ja,
Also zusammen, ja.
genau, das kann gut sein, ja.
Ja, auf
Ja,
jeden Fall.
also über Otto Walkes zu Edgar Wallace, das ist schon eine.
Ja, das ist eine Leistung, da drüber zu kommen.
Ja, interessant. Aber das wäre ja nochmal genau. Weil ich glaube, das war ja irgendwann mit den Büchern auch so, dass die nicht mehr so richtig im Fokus waren,
Gar nicht, nee.
ne?
Ich habe auch Christie angefangen als Jugendliche und Sherlock Holmes, aber Edgar Wallace Bücher fanden in meinem Universum überhaupt nicht statt.
Ja, okay.
Und Mitte der
Ja.
90er, also wir wissen ja, ich bin ein Stückchen jünger, ich war da gerade mal 10.
Ja.
Da liest man wahrscheinlich Edgar Wallace eher noch nicht, wenn man es überhaupt tut. Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest oder hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast.
Genau, wir sprechen ja heute über einen Roman von Edgar Wallace, beziehungsweise auch ein bisschen über den Film, aber mehr über den Roman. Und das war?
Das ist heute das indische Tuch. Im
Genau.
Original, ne? Im Original, The Frightened Lady von 1932,
Ja.
basiert sogar auf einem Bühnenstück von Wallace, was ja viele nicht wissen. Edgar Wallace hat auch viele Bühnenstücke geschrieben und dann Bühnenstücke zu Romanen umgearbeitet.
Ja.
Hieß so ähnlich The Case of the Frightened Lady von 1931. Wie gesagt, deutscher Titel, Das indische Tuch, ist bei Goldman 1956 gekürzt erschienen. Offensichtlich hat es da keine frühere Veröffentlichung gegeben.
Genau, das ist nachträglich erschienen, also posthum.
Ja. Ja, genau. Es gibt natürlich Adaptionen, wie es von vielen Edgar Wallace-Büchern Adaptionen gibt. Es gibt britische Filme von 32 und von 1940 und natürlich die Rialto-Verfilmung von 63. Unter der Regie von Alfred Vorher, den dürften viele kennen. Also diejenigen, die die Filme kennen, werden wahrscheinlich auch ihn kennen. Aber zum Film kommen wir später noch
Ja,
etwas genauer.
genau.
Worum geht's denn eigentlich, ne? Du wirst jetzt bestimmt wissen, worum geht's denn eigentlich?
Jetzt kommt die Frage, worum geht's eigentlich, bitte?
Genau. Auf dem alten Familiensitz Marks Priory scheint die Zeit stillzustehen. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Lady Lebanon herrscht mit kühler Hand über Familie und Anwesen. Auch ihr Sohn William, eigentlich Lord Lebanon und Herr des Hauses, steht unter ihrer Knute. Als der Chauffeur, ein Vertrauter von Lord Lebanon, ermordet wird, gerät das sorgfältig gewahrte Schweigen ins Wanken. Inspektor Tanner von Scotland Yard wird mit dem Fall betraut. Schon bald stößt er auf Hinweise, dass dunkle Geheimnisse in den Mauern von Mark's Priory schlummern und dass Loyalität, Wahnsinn und Angst enger beieinander liegen, als es den Anschein hat. Das war jetzt alles sehr theatralisch, Stefan, aber ich würde sagen, das passt alles sehr gut zum Fall.
Ja, das stimmt.
Und wir gehen einfach mal weiter zu, was mochten wir denn an diesem Fall? Am Buch.
Am Buch, ja, das muss man unterscheiden. Ja.
Richtig.
Aber Buch und Film waren insofern gleich, als ich, also ich finde das grundsätzliche Setting mit diesem altenglischen Landsitz, das finde ich gut. Dann gibt es ja noch ein Dorf und ein bisschen Scotland Yard in dem Buch, wie gesagt. Und das fand ich gut beschrieben. Es war kurz und knapp beschrieben und ich hatte Bilder vor Augen und das war, ja, also ich konnte die Szenerie so gut sehen. Ich war gut im Bilde und das hat mir wohl gefallen. Und ich fand auch, das war auffällig, dass die einzelnen Kapitel schöne Cliffhanger hatten.
Ja, da kommen wir ja später auch noch mit.
Ja,
nochmal
genau.
Zurück. Auf diesen Punkt.
Und was fandst du gut?
Ich mochte die Verzahnung der Charaktere.
Ja.
Die sind auch spannend aufgebaut. Also der Butler, der Arzt, die Isla, wie die mit der Lady und dem Willy so alle zusammenhängen. Und es gab wirklich sehr viel Material zum Kopfschütteln bei diesen ganzen Zusammenhängen.
Ja.
Ich mochte den Hintergrund von dem Fall und auch die anklingende Gesellschaftskritik. Und der Showdown, den fand ich recht überraschend. Ich habe ja das Stück auch, nicht das Stück, andersrum, ich habe den Fall als Stück im Theater gesehen in Hamburg.
Ach.
Und da war das Ende tatsächlich ein richtiger Jumpscare. Das war richtig cool gemacht im Theater.
Okay. Ja, nett. Das hatten wir ja schon bei Agatha Christie, dass das Teile ihres Werkes früher oder parallel als Theaterstück aufgeführt
Richtig.
Worden sind. Das
genau.
gibt's ja heute so kaum noch, ne? Dass man, also mir fällt das jedenfalls nicht auf, dass Krimis im Theater stattfinden.
Ja, also das Theater, wo wir waren, kleine Side-Note, das Theater ist halt spezialisiert auf Krimis. Und vor allem auch alte Krimis, also da wird Sherlock Holmes aufgeführt, da wird Edgar Wallace aufgeführt und so weiter. Das ist wirklich ein Krimi-Theater.
Das kannst du empfehlen?
Das kann ich empfehlen, die sind super. Das ist das Imperialtheater in Hamburg.
Super, sehr schön. Da haben wir ja noch gleich einen Tipp für Krimi-Freunde, denn ich bin ja im Sommer in Hamburg. Da werde ich mal schauen auf die Idee. Mir ist das noch nicht aufgefallen. Das ist doch schön.
Das ist fantastisch. Das ist auf der Reeperbahn.
Ja.
Und da ist auch ein Hotel noch vorne angeschlossen, das heißt auch Imperial. Also es ist wirklich richtig cool. Kann ich sehr empfehlen.
Das müssen wir in die Shownotes packen, oder?
Oh, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Gut, und wir kommen mal zum Teil, was hätte ich mir anders gewünscht? Also
richtig,
an dem Buch, ne? Fang mal an damit vielleicht. Was war jetzt nicht so dolle?
Soll ich anfangen?
Ja.
Okay, also das Grundproblem bei den Geschichten von Edgar Wallace meines Erachtens ist, es gibt keine Überarbeitung und kein Lektorat. Und das schlägt sich natürlich im Schreibstil nieder. Es ist wirklich schwierig, die Geschichte zu lesen. Ich fand es teilweise etwas zu... Schwierig heißt, es war teilweise zu ausufernd, teilweise zu sprunghaft.
Okay, genau.
Und ich persönlich, aber das liegt auch so ein Stückchen weit am Zeitgeist aus den 1920er und 30er Jahren, ich hätte mir die Isla wirklich aktiver gewünscht, was sie auch im Theaterstück zum Beispiel ist. Das Theaterstück ist wirklich, um das nochmal zu empfehlen, sehr gut auf- und nachbereitet. Und Stefan, wie war es bei dir?
Ja, mal von den Frauenfiguren abgesehen, was ja so ein Edgar Wallace-Ding ist. Ich fand, es war ein bisschen zu viel. Also es war trotz der 180 Seiten zu lang. Ich finde, man hätte es kürzen können und ja, es war zu viel Dialog. Also der Schreibstil zeichnete sich überwiegend durch Dialog aus, habe ich fast das Gefühl, was jetzt nicht stimmt. Aber es war sehr viel Dialog. Und es waren noch zu viele Detektive dabei. Also,
Drei
ne,
Stück,
statt
das
dem
war
Detektiv
echt, oder
Tenner hat er noch
vier?
zwei Kumpels gehabt,
Ja,
die
also.
immer wieder auftauchten, die habe ich immer durcheinander gebracht. Und da habe ich gedacht, wow, das muss jetzt so nicht sein. Aber das liegt ein bisschen am Arbeitsstil von Edgar Wallace. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf.
Auf jeden Fall.
Dass das so gewesen ist, er hat da wahnsinnig viel rausgehauen und da kommt es wahrscheinlich daher, dass es auch nicht überarbeitet worden ist. Das hat man damals auch in den Zeiten nicht gemacht. Man hat es in die Maschine gehauen und dann musste es raus. Und ja, in heutiger Sichtweise merkt man das, ne? Und das ist in der Tat, der Goldmann Verlag hat es dann auch nicht gemacht. Da kann man sagen, ja, das ist dann Werktreue versus kann man es überhaupt noch lesen, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also insgesamt ist das indische Tuch als Buch, wir nehmen jetzt mal nur dieses Buch, ist das empfehlenswert für heute oder für wen oder?
Ich finde es schwierig zu empfehlen.
Ja.
Es ist auch jetzt das erste Mal, dass ich das sage, seit wir diesen Podcast haben, dass
Ja.
ich es schwierig finde, dieses Buch als Buch zu empfehlen in der Originalausgabe,
Ja.
ungekürzt. Es hat halt wirklich eine ziemlich sich roh anfühlende Qualität. Und vielleicht sind die Goldman-Bücher eher empfehlenswert. Das kann ich leider nicht beurteilen. Und du wirst das wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben, ne? Das ist ja auch schon Ewigkeiten her.
Nein, genau, ja.
Und mal abgesehen, also inhaltlich mal abgesehen von diesen Zeitgeistproblemen, hatten wir ja gerade schon kurz drauf geguckt, finde ich aber, das ist eine wirklich stabile Geschichte und auch für heutige Verhältnisse noch immer interessant und spannend. Und es hat auch so ein Hochende, was ich auch cool fand.
Ja, also es ist tatsächlich so, das erste Mal, wo ich sage, dieses Buch ist nur bedingt empfehlenswert. Aber wir wollten ja vor allem über Edgar Wallace sprechen. Ich würde sagen,
Genau.
also für Freunde des historischen Krimis, wer sich einfach sagt, wie hat man früher eigentlich Krimis geschrieben, ist Edgar Wallace, ist dieses Buch lesenswert. Und vor allem deshalb, weil es ja inzwischen gemeinfrei ist. Dass dieses Buch kann man für kleines Geld, wie man so schön sagt, als E-Book für 99 Cent oder so runterladen. Und deswegen gibt man nicht viel Geld aus, um Edgar Wallace kennenzulernen. Vielleicht guckt man noch mal in die anderen Bücher von ihm rein: Der Zinker, der Hexer, der Frosch mit der Maske, der Abt, der schwarze Abt, Totenaugen von London. So, und wer also eher so nostalgisch unterwegs ist, da würde ich sagen, greift doch zum Film. Und hol dir Popcorn und lad ein paar Freunde ein, statt dass du das Buch liest. Ja, das ist ein bisschen krass, ja.
Aber auch nicht unbedingt fürs jüngere Publikum geeignet, ne? Das ist, ich würde sagen, maximal, also die Filme jetzt, maximal bis meine Generation empfehlenswert, weil wir das auch noch im Fernsehen gesehen haben können und da halt dieses Nostalgie-Feeling haben können. Aber die jüngere Generation, wenn du mal so an deine Kinder denkst, schwierig, ne?
Nein, die würden sich das nicht mehr angucken wollen.
Nee.
Ja.
Muss man mal so sagen, wie es ist.
Muss man so
Ja.
sagen, wie es ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Schon wieder eine Verweis nach hinten. Aber
Aber wir kommen wirklich noch mal drauf.
wir wollen erst nochmal Krimi-Quartett spielen.
Richtig. Und auch da habe ich heute ein bisschen was anderes mitgebracht. Einfach weil es sich bei Edgar Wallace lohnt, es mal ein bisschen anders zu machen. Und zwar, das ist jetzt eigentlich auch ein Punkt, auf den wir später nochmal zurückgreifen werden, aber ich werde
Ja.
ihn trotzdem jetzt schon mit reinnehmen. Wir haben den Detective-Vorreiter-Faktor und da bin ich bei 100% etabliert.
Das heißt.
Das heißt, dass Edgar Wallace, Scotland Yard, Polizisten, also Detectives in diesem Falle, etabliert hat in seinen Romanen als Fallermittler.
Ja.
Dass das keine Privatpersonen mehr waren, sondern dass das wirklich Fachleute waren, halt die Polizei. Und die standen im Mittelpunkt.
Genau, anders als bei Sherlock Holmes, Privatermittler im Prinzip, oder bei Hercule Poirot oder Miss
Richtig.
Marple, Privatermittler beziehungsweise sogar Laienermittlerin, hier Scotland Yard. Und genau, das ist auch in den Filmen so, dass immer Leute dann von Scotland Yard auftauchen, wenn auch nicht immer. Beim indischen Tuch ist es jetzt
Ja,
mal
das indische
gerade
Tuch
nicht
macht
so.
irgendwie viele Sachen ein bisschen anders,
Also
ja.
der Film ist sehr, sehr anders. Es ist tatsächlich so, der Film ist komplett anders als das Buch. Erinnert mehr an Und dann gab's keins mehr von Agatha Christie, weil einer nach dem anderen das Zeitliche segnet. Das ist im Buch so nicht angelegt. Und ja, ich weiß nicht, was die damals gemacht haben. Die wollten einfach nur einen Krimi drehen, glaube ich.
Die wollten tatsächlich was anders machen. Die wollten zu der Zeit so langsam vom Originalmaterial wegkommen
Ja.
und eigene Geschichten erzählen und haben dann praktisch nur noch die Überschriften und vielleicht so ein paar Grundideen mitgenommen und dann war es das. Das war damals tatsächlich auch der Wunsch und die Idee für die Rialto-Serie.
Ja, genau. Und dein Punkt war ja eben diese Vorreiterfunktion von Edgar Wallace, dass er professionelle Ermittler quasi etabliert hat im Krimi-Genre. Und das würde ich auch so sehen, ja.
Ja, hat er hingekriegt, genau. Dann ist Edgar Wallace ja eigentlich als Thriller-Vorreiter bekannt. Aber wir sind schon noch irgendwie im Krimi. Von daher ist die Frage, wie haben wir denn hier so die Anteile von Thriller zu Krimi? Und da würde ich sagen, wir sind noch so bei 25% Thriller. Wir sind ja gerade erst im Starten. Und beim Krimi bei auf jeden Fall 75%. Wir sind hier im Landhaus-Krimi. Kommt ungefähr hin.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist eher ein Landhauskrimi als ein Thriller, tatsächlich, obwohl im Film ja wird das natürlich inszeniert mit dem indischen Tuch, mit dem gemordet wird. Das ist ja die Mordwaffe. Im Buch weniger Thriller.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Das ist die Charaktergestaltung. Und wir sind gerade ja auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. Da geht noch was, Stefan, oder?
Ja, ein bisschen flach. Der Charakter ist ein bisschen flach, sehr holzschnittartig. Gut, aber es war ja auch so ein bisschen palpig, was Edgar Wallace damals geschrieben hat. Und da ist der Charakter natürlich auch auf den wenigen Seiten nicht so ausbaubar, ne?
Wahrscheinlich. Das nächste waren wir auch schon gerade drauf eingegangen, die Rialto-Adaptionsnähe und da würde ich sagen, mit dem Fernglas gerade noch so erkennbar, aber die Nähe ist schon sehr fern.
Ja, das indische Tuch als solches ist übernommen worden und einige Namen sind übernommen worden. Die Grundkonstellation
Die
Lady
Verhältnisse
Lebanon,
zueinander, genau.
genau,
Ja.
wie hieß sie, Isla oder so, oder
Eila.
Ayla heißt es,
Eila
okay.
wird es ausgesprochen, aber
Ayla
Isla
wird
wird
es
es geschrieben.
ausgesprochen
Ja.
und anders geschrieben, genau. Und der
Ja.
Sohn, die spielen eine Rolle und der Tenor, der taucht im Film gar nicht auf, weil das Ganze ein Rechtsanwalt, gespielt von Heinz Drache, macht.
Der aber auch Tenor heißt, ne?
Der aber auch, genau, ach so, ja, der heißt auch Tenor und es gibt auch Geheimgänge. Das war aber ein Edgar Wallace-Film ohne Geheimgänge geht gar nicht und
Ja, jedenfalls nicht, wenn wir auf einem Landhaus sind. Also, ich bitte
eben.
dich.
Und das haben wir jetzt auch im Buch tatsächlich drin.
Ja, aber ansonsten, es sind halt auch Charaktere hinzuerfunden worden, damit wir genug, und dann gab es keins mehr, Elemente haben, wie bei Christie, genug Charaktere, die halt sterben können.
Ja.
Ja, es war auf jeden Fall interessant, das Buch zu lesen und sich dann zu fragen, Moment, wo bin ich denn hier eigentlich gerade? In welcher Geschichte bin ich denn falsch abgebogen?
Ja, ich habe auch tatsächlich den Film zuerst geguckt und habe mich dann gewundert, warum ich das im Buch nicht wiederfinde. Da hatte ich dann auch das Gefühl, es sind zwei unterschiedliche Dinge und tatsächlich Recherche Internet kurz mal eben hat das dann bestätigt. Ja, das macht es ein bisschen schwierig, das Ganze zu begreifen, das Phänomen, weil du jetzt auch nicht weißt, ist der Film eigentlich Edgar Wallace oder ist das eigentlich eine eigene Art, Edgar Wallace zu inszenieren und zu adaptieren, weil es gab ja einige Zeit später eben auch diese Veräpplung, also diese Persiflage, Hommage von Kalkofe, Welke und Pastewka, der Wichser. Und es ist eher ein Veräppeln der oder ja, ein Würdigen der Filme, die aber mit Edgar Wallace immer nicht so ganz dann auch was zu tun haben, ne? Das fand ich
Müssen
sehr,
nicht,
fand
genau.
ich dann sehr
Ja.
überraschend, so, ne, dass es eigentlich mehr um die Filme geht, um die Rialto-Filme und der
Ja.
Kriminalroman ein anderer war. Und da können wir an der Stelle vielleicht gleich nochmal sagen, dass der Goldmann Verlag die Krimis von Edgar Wallace auch dramatisch gekürzt hat, ne?
Richtig, genau. Aber offensichtlich ja auch aus gutem Grund. Wir hatten ja die Kritik schon angebracht, dass sie für uns ja sogar zu lang sind, obwohl sie so kurz sind.
Ja, bei 180 Seiten, ich habe eben nochmal geguckt. Ja, das ist mir natürlich damals nicht aufgefallen. Und eigentlich war das Kürzen von Filmen ja so eine Masche von Reader's Digest. Es gab damals von Reader's
Das
Digest
Kürzen
im
von Büchern.
Abonnement gekürzte Bücher, auch von Grisham zum Beispiel. Die wurden gekürzt, obwohl die schon spannend genug sind, haben die nochmal gekürzt und dann zu wenig Geld rausgehauen. Und Edgar Wallace ist fast alles gekürzt worden im Goldman Verlag, ne? Also ich habe damals
Aus gutem Grund,
gekürzte
ja.
Versionen gelesen und habe das nicht gemerkt. Ja, deswegen waren die
Es hatte
vielleicht
ja
aber auch so
offensichtlich auch
spannend,
nichts
ja.
gefehlt. Ja, es hatte ja aber offensichtlich auch nichts gefehlt.
Nee.
Also du hast nicht gemerkt, irgendwie ist das gerade komisch. War ja
Ja,
nicht.
es war mindestens gut gekürzt. Also Logiklöcher
Ja.
habe ich jetzt so groß nicht entdeckt. Also außer denen, die drin waren, aber so, ne, ja.
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 Das muss man ja tatsächlich sagen. Ja.
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 Okay. Und dann schauen wir uns Edgar Wallace noch mal ein bisschen anders an und kommen zu unserem Deep Dive.
Genau.
Und da stellen wir
Worum
uns die
geht's denn heute?
Frage, genau, was ist mit Edgar Wallace eigentlich heute? 150 Jahre haben wir festgestellt,
Seit seiner Geburt.
ist seit seiner Geburt her. Die Krimis sind kaum noch oder gar nicht mehr im Buchhandel. Im heimischen Buchhandel erhältlich. Also man kann die sicherlich bestellen. Die Filme werden irgendwo bei Joyn, Kabel 1 und Konsorten gelistet. Anders als bei Agatha Christie und Sherlock Holmes ist er weniger präsent. Was bleibt eigentlich von ihm?
Ja, Neuadaptionen gibt es auch nicht. Neue Auflagen von den Büchern ist jetzt gestartet. Wir hatten uns ja eine Neuauflage gekauft
Ja,
auf, jetzt
genau.
muss ich kurz.
Die spannendsten Fälle heißt das. Das ist auch im Goldmann Verlag erschienen. Nee, im Anaconda Verlag erschienen.
Richtig, im Anaconda Verlag, das sind drei Fälle zusammengeführt. Das ist der Hexer, der Zinker und das indische Tuch. Dieses Jahr erst erschienen.
Ja.
Für eine
Wahrscheinlich so zum
Zehner.
Revival in der Hoffnung, dass dann was kommt.
Ja, es ist halt der 150. dieses Jahr, von daher kann man da ja mal was machen.
Ja, genau. Und das sind aber die.
Das sind die ungekürzten Fälle aus den 20ern,
Genau, die haben die Orthographie und die
beziehungsweise 30ern.
Interpunktion noch mal so angepasst und dann hat es noch mal eine, ja, ein bisschen was, eine Überarbeitung gegeben, aber es ist keine Neuübersetzung, sondern es ist wie Anno Tobak, ne?
Genau. Das sind die alten Sachen. Steht ja auch hinten drinne, dass sie die Übersetzung von dazu mal genommen haben.
Genau, und ist Edgar Wallace jetzt so ein Wegbereiter wie Agatha Christies Detektive wie Sherlock Holmes, oder was würdest du sagen, was war so besonders an Edgar Wallace?
Das kann man sich tatsächlich fragen, weil er aus dem kollektiven Gedächtnis ja so langsam verschwindet, kann man ja im Grunde sagen, ne?
Ja.
Und da kann man sich durchaus fragen, man kennt Edgar Wallace zwar noch, zumindest unsere Generation, aber warum denn eigentlich? Also wofür? Was hat er
Ja.
denn eigentlich getan? Wofür lohnt es sich, Edgar Wallace weiterhin im Gedächtnis zu behalten? Und ein paar Dinge, die wir heute auch noch so im Thriller halt gerade lesen können, die hat er so ein Stück weit gestartet, etabliert und können wir heute noch erkennen. Zum Beispiel die Diktiermethode. Mag man gar nicht glauben,
Diktiermethode. Ja.
dass das vor 100 Jahren tatsächlich schon gemacht wurde.
Ja.
Diktat. Damals noch auf Wachswalze, aber es wurde gemacht. Und da hatte er tatsächlich einen Ausstoß, ich konnte es gar nicht fassen, von 70.000 Wörtern in 72 Stunden. Kurz gesagt, 70.000 Wörter sind ungefähr 280 Normseiten. Das ist ein kompletter Roman. Oder wenn du einen kurzen Roman schreibst, sind es halt zwei. Aber das ist schon Wahnsinn.
Ja, Das finde ich auch. Also das hat mich begeistert natürlich als Autor oder als jemand, der gerne schreibt. Und du hast es hier genannt, Narrative Drive. Das ist natürlich ein sehr cooler Begriff. Die Pulp-Leute hatten ja damals, Anfang des letzten Jahrhunderts, ohnehin ohne Ende rausgehauen, aber die haben getippt. Und es zu diktieren ist natürlich schon sehr speziell gewesen und heute mit den ganzen Techniken super. Und ich finde auch, diktieren hat so was Schönes. Ich habe in meinem ersten Roman habe ich Dialoge diktiert zum Teil und oder eine Sitzung bei einer Psychotherapeutin. Und das fühlte sich, weil ich das einfach im Sessel gemacht habe, fühlte sich einfach irgendwie so ein bisschen natürlicher an, als wenn man es so schreibt. Das ist jetzt vielleicht nur eine Nuance so, aber das fand ich nett. Und deswegen fand ich das krass, dass er diktiert hat.
Wie viel musstest du nach dem Diktat noch kürzen?
Gar nichts. Ich sag mal so, ich habe einfach nichts gekürzt. Ich habe fast alles drin gelassen
Du hast
und
Edgar Wallace praktisch einfach Ehre gemacht in diesem Moment und es so
eindeutig,
gemacht wie er.
eindeutig, ja. Nein, ich habe noch Anführungsstriche gemacht, die habe ich
Ja,
nicht
gut.
mitdiktiert. Das war mir zu
Klar.
anstrengend, das
Ja,
zu
das ist anstrengend,
diktieren.
ja.
So, ne? Und ich habe einfach, und ich wusste ja immer, wer was sagte, und dann musste ich diese Inquits noch einbauen, sagte er, sagte sie und so. Also ein bisschen,
Redebegleitsätze,
ja, ein bisschen
um es mal ins
editiert
Deutsche
habe
zu
ich das
übersetzen.
schon. Ja, und es erinnert auch wirklich, ich habe ja gesagt, zu lange Dialoge, zu viel Dialoge und das kommt natürlich durchs Diktieren. Und wenn du Dialoge hintereinander
Deswegen
knallst,
fragte ich genau.
kommst du schnell auf Seiten, ne? Also jetzt mal so rein schreibpraktisch gesehen, da konnte man sich von Edgar Wallace, da kann man sich von Edgar Wallace noch eine Scheibe abschneiden, angucken, nachmachen. Wobei ich noch mal eben hier klugscheißern will. Ich war ja vor einiger Zeit in Weimar und habe das Haus von Goethe besucht. Und Goethe hat in seinem Schreibzimmer auch zwei Sekretäre gehabt. Also Menschen, nicht das
Ich
Möbel.
dachte es mir schon, dass da
Ja,
Personen gemeint
und
sind.
er ist dann um diese Tische rumgelaufen und hat diktiert. Und die haben das aufgeschrieben. Also
Hat er dann
Goethe
praktisch eine menschliche Wachswalze benutzt zu der
hat eine
Zeit?
menschliche Wachswalze und zwar zwei Stück benutzt. Die haben dann immer geschrieben. Und dadurch hat auch Goethe natürlich diesen enormen Output gehabt.
Das ist super spannend, dass praktisch Edgar Wallace das zwar wahrscheinlich etabliert hat oder wieder in die Moderne geholt hat damals,
Ja.
aber dass das schon die alten Meister gemacht haben.
Ja, also früher wurde ja sowieso viel diktiert. Also Chefs haben ja auch der Sekretärin diktiert
Ja,
mit
das
Kurzschrift
stimmt.
und so, nur daraus dann ein Buch zu machen. Ja, cooles Zeug.
Ich gehe aber davon aus, dass Goethe noch überarbeitet hat.
Da gehe ich auch von
Intensiv.
aus. Ja, natürlich, das glaube ich. Aber man kann das ja trainieren, diktieren. Ich habe es ja als Jurist viel
Muss man,
gemacht
ja.
auch und dann kommst du so rein.
Ja, diktieren, das sollte man vielleicht auch dazu wissen. Das ist jetzt nichts, was einem naturgegeben ist. Das muss man tatsächlich üben, trainieren, reinkommen und eine Weile machen, bevor das dann ordentlich funktioniert, sodass man es auch benutzen kann.
Der Vorteil ist, wenn du ein sehr visueller Mensch bist und dir die Szene quasi vor Augen vorstellst, da musst du eigentlich nur beschreiben, was du siehst. Also nur ist jetzt ein
Aber
bisschen,
das musst du halt können, genau.
das musst du
Genau.
können und das kann man aber
Ja.
üben, ne?
Ja, richtig. Genau.
Ja, also ja. Edgar Wallace hat diktiert und ist uns ein Vorbild geblieben.
Auf jeden
So,
Fall, weil es
ja.
ja heute, wie du ja selber auch sagst und aus eigener Erfahrung berichten kannst, es wird halt heute auch immer noch und immer noch gerne gemacht, weil du so schnell auf Seiten kommst und auf Anschläge halt in dem Falle.
Ich habe gestern noch in die künstliche Intelligenz hineindiktiert und habe vorher den Prompt, also die Anweisung gegeben, bitte sorge für eine gute Orthographie, für eine schöne Interpunktion, aber um Himmels Willen ändere mir den Inhalt nicht. Und das hat er verstanden, das habe ich mir erst bestätigen lassen, dass er das so auch machen will. Und dann habe ich reindiktiert, immer in Abschnitten. Und er hat das schön zusammengefasst. Muss natürlich immer noch wieder editiert werden.
Na klar.
Aber es ist sehr viel besser, als wenn ich es zum Beispiel in Dragon eingebe, der Software, ne?
Ja, fantastisch. Also noch ein Stückchen Schreibarbeit, was er unterstützen kann.
Eindeutig. Ja, sehr schön.
Fantastisch. So, was haben wir noch Schönes? An
Ja.
Turbofaktoren, wie wir es so schön übertitelt haben.
Turbofaktoren, sehr schön, ja.
Magst du weitermachen?
Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, dass jedes Kapitel einen schönen Cliffhanger hatte. Und das fand ich ganz cool und basiert ja wohl auf, hatte schon sehr früh eingesetzt, The Crimson Circle 1922.
Der rote
Da
Kreis bei uns im Deutschen.
der rote Kreis, genau. Und macht dann das, was später alle anderen, Grisham zum Beispiel, sehr, sehr gut macht. Ne? Wir, dieser Page-Turner, wo man das gar nicht mehr aus der Hand legen mag, das Idealfall, immer ein bisschen zu Lasten der Tiefe, aber das ist sehr plot-driven, wie man sagt, sehr handlungsorientiert. Und das kann man bei Edgar Wallace im indischen Tuch auch so nachsehen. Und dann braucht es Cliffhanger. Und die hat er sicherlich viel mehr gemacht als zum Beispiel Sherlock Holmes oder Agatha Christie.
Ich würde sogar sagen, dass es bei Sherlock Holmes nicht wirklich Cliffhanger gibt. Also jedenfalls keine, die bewusst eingesetzt wurden. Christie eher, aber die war ja auch später.
Ja.
Also das waren ja, Wallace und Christie, die waren ja praktisch zur selben Zeit. Von daher mögen sie sich auch gegenseitig befruchtet haben in ihrem Schreiben.
Ich glaube ja, ich glaube, Christie hat sich über Edgar Wallace auch mal geäußert und hat ihn auf jeden Fall auch gelesen. Also die ist mit Sicherheit von Edgar Wallace und nicht umgekehrt beeinflusst geworden. Das denke ich schon.
War sie nicht etwas gefrustet, dass es immer mehr Buchladenplatz für ihn geben muss und dann weniger für alle anderen? Irgendwie sowas?
Aber es gab damals viel weniger Krimis als heute. Also
Na, aber wenn wir uns zurückerinnern, ein Viertel aller Buchverkäufe waren Edgar Wallace zu einer gewissen Zeit.
ja.
Da kann man schon mal frustriert sein als Autorin.
Das kann sein, ja. Sie hat ja auch sehr viel geschrieben, also insofern.
Ja,
Ja.
das stimmt allerdings. Ja, aber Cliffhanger sind natürlich nach wie vor ein modernes Mittel der Wahl. Und selbst ich, die ich ja eher character-driven als plot-driven schreibe, benutze die auch super gerne.
Genau. Also ich finde auch, man sollte, wenn man Krimi schreibt, auf den Cliffhanger nicht verzichten,
Auf gar keinen
sondern
Fall.
ihn wirklich reinbauen. Und es hilft mir persönlich auch, zum Beispiel gleich schon ins nächste Kapitel reinzustürzen, wenn ich nicht einen Wechsel mache. Ne? Also einen Cliffhanger mache und dann Szenenwechsel und dann Cliffhanger und wieder einen Szenenwechsel und den alten Cliffhanger aufgreifen. So.
Das hilft beim Schreiben auch tatsächlich, schnell aus der Szene wieder rauszukommen. Man sagt ja immer beim Schreiben, möglichst spät in die Szene rein, möglichst früh aus der Szene wieder raus, damit man nicht so viel Vor- und Nachgeplänkel hat. Und Cliffhanger helfen dabei, genau das zu erreichen.
Ja, genau, das konnte Edgar Wallace eben sehr gut. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die Romane sich so gut verkauft haben.
Auf jeden Fall,
Ja.
genau. Man hat da wirklich einfach weitergelesen, weitergelesen, weitergelesen.
Genau. Und wir hatten ja schon erwähnt, diese Polizei, der Polizeieinsatz, Detective Tanner und Sergeant Elk,
Detective Sergeant Elk, genau.
Das waren die ersten Polizisten, die so im Krimi richtig ermittelt haben. Jedenfalls.
Die auch wirklich etabliert waren und die im Fokus waren, ja. Es gab vorher zwar schon Polizisten, die ermittelt haben in Kriminalromanen, aber dass die so im Fokus standen, das war tatsächlich neu.
Ja.
Das hat Edgar Wallace mit reingebracht. Dann stand natürlich auch der Scotland Yard mit im Fokus. Auch neu, dass eine Polizeibehörde so
Ja.
auch tatsächlich mit drin ist und dass sie so erwähnt wird, auch positiv erwähnt wird und dass nicht nur drüber geschimpft wird wie bei Sherlock Holmes. Das ist auch neu. Genau.
Ja, wobei das auch Hand in Hand ging mit dem Aufbau von Scotland Yard. Die haben sich ja auch mehr oder weniger deutlich verändert in ihrer
Ja.
Arbeitsweise, in ihrem, ne, und The New
In ihrer
Scotland Yard,
Professionalisierung
in ihrer
natürlich.
Professionalisierung. Die hatten dann auch wirklich genug Personal, haben mit den neuesten Techniken gearbeitet. Also allein über Scotland Yard und dessen Entwicklung und dem Widerhall in den Krimis kann man eine eigene Sendung machen, was wir, glaube ich, nicht machen werden. Aber,
Soll ich es mal notieren?
ach Gott, ich weiß nicht. Ja,
Okay, wir
vielleicht.
lassen es.
Wenn das interessant wäre, könnte man das ja tun. Aber,
Wir hatten ja schon mal kurz gesprochen über die Entwicklung der Kriminalistik
ja,
oder zweimal sogar.
genau, mit
Von
Technik.
daher, also
Ja.
genau, einmal das, aber auch da ging es um Lecoq, glaube ich, und
Es
um
ging
den
um Ermittlermethoden, ne? Und
genau, da
über
ging
die.
es um den Aufbau von, ich komme nicht mehr drauf.
Ja. Nein, das war bei deiner
Das
Lieblingsserie, die wir verglichen haben mit einer anderen.
Ich meine, noch mal was Früheres tatsächlich. Aber es ist auch egal, ich werde es wiederfinden.
Ja.
Und mal gucken, vielleicht lässt sich daraus ja was spinnen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Edgar Wallace.
Und ein großer Erfolg von ihm war ja, war die deutsche Krimiserie der 60er. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die erst schwarz-weiß war, am Schluss ein bisschen farbig, glaube ich auch. Und die mischte so ein bisschen Crime Noir, Suspense und Horror. Und das war, auch wenn es teilweise dann mit dem Buch nicht mehr so viel hatte, aber diese Mischung war aus den Wallace-Plots abgeleitet. Und ist vielleicht sowas wie so eine Erfolgsformel gewesen, ne? Also Crime Noir ist ja dann auch im Nachgang zu Wallace entstanden. Und Spannung und so ein kleiner Horroreffekt, der war da drin. Das ist sicherlich auch etwas, wo man sagen würde, das würde man heute noch mit Edgar Wallace verbinden, ne?
Also ich auf jeden Fall, weil ich ja auch über die Filme, aber du ja auch, über die
Ja.
Filme überhaupt zu Edgar Wallace gefunden habe. Und also ich mag ja sowieso diese Schwarz-Weiß-Ästhetik, ich liebe das sehr. Und mit so Schauer-Gruselkrams kannst du mich sowieso auch immer kriegen. Und
Ja.
das hatte Edgar Wallace natürlich beides. Was die Filme jetzt ganz spezifisch auch noch hatten, das war natürlich dieser Camp-Faktor. Camp bedeutet, dass man bewusst überkandidelt, übertreibt, Kitsch einsetzt, das Ganze dann aber das auch wirklich besonders macht. Das ist ein bewusster Einsatz von der Übertreibung und der Freude daran. Und das wurde bei den Edgar Wallace-Verfilmungen auf jeden Fall sehr intensiv eingesetzt.
Das stimmt, das war überzeichnet. Also das merkt man ja, wenn man die heute die Filme anguckt, merkt man, dass sie deutlich überzeichnet sind, aber sie waren schon zur Entstehungszeit überzeichnet.
Korrekt.
Es war fast wie eine Karikatur des Krimis, aber so, dass man es doch irgendwie noch ernst nehmen konnte. Also wenn zum Beispiel der Schauspieler Eddie Arendt da als Butler auftaucht in einer sehr schnoddrigen Art und Weise, gerade auch im indischen Tuch zum Beispiel, ja, oder der
Ja, der ja auch
Inspektor.
immer mit seiner Attitüde, ne?
Ja.
Der hatte ja immer in allem, was er spielte, hat er ja immer diese ganz spezielle Attitüde, die unfassbar witzig ist. Gerade auch in solchen Zusammenhängen.
Ja, oder der Auftritt von Klaus Kinski.
Ach du lieber Himmel, ja.
Ja, ein außergewöhnlicher Schauspieler,
Was sagst du was?
der immer so einen speziellen Aspekt reinbrachte, der aber nie der Täter war. Das war ja auch ein Kennzeichen der Rialto-Filme.
Genau,
Dann.
genau. Das war ja schon der Witz an der Serie praktisch.
Ja, und es war in den Büchern angelegt und die haben das aber noch mal richtig rausgehauen. Das wäre sicherlich etwas, wo man sagt, ja, das hat er auch gemacht, so. Und es waren auch die ersten Krimis, die so einen leichten Grusel-Horror-Effekt hatte, was man heute ja nicht mehr so häufig hat. Heute hat man eher so Spannung und Thrill und gelegentlich auch dadurch, dass die Morde besonders grausam sind. Wenn ich jetzt an die skandinavischen Dinger von mit Wallander denke, dann denke ich ja, die beziehen ihre Spannung eher daraus, dass es besonders grausam ist und nicht humorig und schwarzhumorig. Was ein bisschen schade ist manchmal, finde ich, aber ja.
So ein bisschen machen das die drei Fragezeichen noch, also dieses Schaurige mit reinbringen. Da muss man aber natürlich auch bedenken, dass die Serie ursprünglich aus den 60ern kommt und man das da wahrscheinlich einfach auch noch gemacht hat, im Krimi so ein bisschen Schauer reinzubringen. Plus, es ist ja eine Kinder- und Jugendserie,
Ja.
da muss natürlich mit ein bisschen anderen Dingen agieren. Und kannst da nicht irgendwelche blutgetränkten Leichen auftauchen lassen. Das geht natürlich nicht.
Ja. Also, was wir bisher haben, ist, Edgar Wallace hat diktiert. Edgar Wallace hat den Cliffhanger mehr oder weniger eingeführt, muss man sagen. Er hat
Etabliert mindestens, ja.
etabliert, ja, er hat Polizisten zum ersten Mal eingesetzt, Scotland Yard in den Vordergrund gerückt und die Krimiserien, die hatten so eine seltsame Mischung aus Noir, Suspense und Horror. Und das Ganze hat sich ziemlich gut verkauft. Am Anfang bei seinen Büchern, 90er Jahre, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und 5 Millionen verkaufte Bücher pro Jahr, das ist ein Fund, ne?
Auf jeden Fall, das ist eine Hausnummer. Das musst du heute erstmal schaffen. Das musst du auch damals erstmal geschafft haben. Aber heute ist es ja noch schwieriger, dadurch, dass es ja so unfassbar viel gibt.
Ja, und dann kommen wir zum zweiten Teil unseres Deep Dives, nämlich einerseits hat Wallace ein paar Spuren hinterlassen, andererseits sind die aber auch wirklich nur zu finden, wenn man sehr genau hinschaut.
Ja.
Wallace ist eigentlich unter heutigen Krimi-Autoren weniger bekannt, oder? Unter Krimi-Lesern, die so nicht ganz alt sind, sag ich mal.
Ich würde auch sagen, da musst du wirklich fragen, ob Leute den überhaupt noch kennen und wenn ja, in welcher Ausführung. Wahrscheinlich eher in den Rialto-Filmen. Die werden doch so im Kopf bleiben, weil die ja auch sehr häufig in den 90ern wiederholt worden sind. Da habe ich sie ja dann auch gesehen. Du hast sie ja ein gutes Stück vor mir geguckt. Aber die Bücher, ich glaube, die werden kaum noch gelesen.
Genau,
Ja.
und warum ist das so? Und da haben wir 7 Punkte. Fangen wir mit Punkt 1
Genau.
an.
Wir fangen mal am Anfang an, genau.
Ja.
Wir haben keinen Ermittler, der im Gedächtnis bleibt. Wir
Ja.
haben keinen Sherlock Holmes, wir haben keinen Poirot, wir haben keine Miss Marple oder vergleichbare Charaktere. Niemanden, der so gut aufgebaut ist, dass er im Gedächtnis geblieben ist, dass er sich hat durchsetzen können und dass er uns heute noch bekannt ist. Aber wäre das überhaupt möglich gewesen, Stefan? So jemanden aufzubauen bei Edgar Wallace?
Ja, möglich ist es immer, weil du kannst ja denselben Kommissar immer wieder. Ich weiß auch nicht, warum er da dauernd gewechselt hat. So, aber man sagt ja über ihn, er brauchte auch mal schnell Geld. Er war, glaube ich, sehr dem Spiel auch zugeneigt und brauchte
Ja.
Kohle und hat das dann rausgehauen. Teilweise ja auch längere Zeit am Tag geschrieben, über Nacht geschrieben. Und das ist vielleicht Punkt 2, warum Wallace heute kaum noch bekannt ist. Er hat viel Masse produziert, weniger Klasse, ne? 170 plus Romane in 27 Jahren ist zwar wahnsinnig viel, ne? Das hat Tempo gebracht, aber eben auch so eine Qualitätsstreuung von bis, ne? Und deswegen ist er
Auf jeden
früher
Fall,
auch
ja.
so ein bisschen in den Pulp-Bereich geschickt worden, was eben noch eher so Groschenroman-Niveau ist und so weiter. Er hat sicherlich an der einen oder anderen Stelle das auch gesprengt oder überschritten, aber ja, der Groschenroman ist eben eher so ein Augenblicksmoment. Der wird schnell gelesen. Edgar Wallace hat noch mehr als teilweise heute auch Lesefutter produziert, würde ich sagen. Das hat man mal so nebenbei durchgelesen, dann hat man das Buch aber auch weggetan und auch nicht wieder reingeguckt. Also kaum jemand hat Edgar Wallace nochmal gelesen, es sei denn, er hat sich gesagt, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Nichts anderes im Regal lese ich den eben nochmal. Das war ohne weiteres möglich.
Also Edgar Wallace war praktisch eher Fast Food.
Fast Food, würde ich sagen, ja. Und das
Ja.
sorgt natürlich dafür, dass er auch weniger bekannt geblieben ist. Ja.
Und der literarische Anspruch war ja auch eher, sagen wir, Mittel zum Zweck als wirklich vorhanden. Ansonsten wäre ja eine Überarbeitung auch möglich gewesen, was er nicht getan hat.
Ja, deswegen sagt man ja auch, das ist Genre-Literatur und nicht
Ja,
sogenannte
aber
schöne oder gute Literatur, aber wir kennen natürlich auch.
Genre-Literatur heißt ja nicht, dass du nicht überarbeitest und das einfach so rauskippst, wie es dir aus dem Gehirn gefallen
Da
ist.
hast du recht. Ja. Punkt 3, warum Wallace heute kaum noch bekannt ist, ist ein deutlich überholtes Weltbild, oder?
Auf jeden Fall. Das hast du natürlich bei den alten Schreibern, auch bei Doyle und auch bei Christie, hast du das natürlich mit dabei. Diese Romane zeigen auch immer ein Stückchen den Zeitgeist von dazumal. Das ist nun mal so. Aber das ist natürlich für heute auch einfach nicht mehr interessant. Das muss man auch dazu sagen. Gerade das Frauenbild, da sträubt sich mir ja immer das Gefieder, wenn ich sowas lese.
Ja.
Und ein Rebranding ist für einen Verlag halt wirklich eine schwierige, eine geldintensive, eine arbeitsintensive Sache. Und da muss man sich vorher als Verlag sehr gut überlegen, selbst wenn das Material mittlerweile gemeinfrei ist, möchte ich das machen? Lohnt sich das? Habe ich da tatsächlich eine Leserschaft für oder mache ich mit neuen Autoren weiter, die aktuell schreiben?
Ja, beim indischen Tuch sieht man ja auch, dass vieles eben auch in Indien gespielt hat. Daher kam das ja auch. Und damit haben wir Kolonialismus drin. Interessiert heute keinen Menschen mehr. Also jedenfalls nicht so, dass man
Nicht
da
auf die Art, genau.
was drum stricken kann. Ist eher ein Problem, würde ich sagen, das
Auf jeden
überhaupt
Fall.
nochmal zu machen. Das müsste man komplett rausnehmen, rausschreiben.
Oder halt anders integrieren irgendwie,
Ja,
aber.
damit ist so quasi so eine Wiederauflage, so ein Rebrand, wie du das gesagt hast, schon für Verlage sehr mühselig. Man müsste wirklich Schriftsteller beauftragen, das nochmal zu machen. Und dann müsste man ja gucken, als Verlag, lohnt sich das, rechnet sich das, kann man das bringen, ist das noch so viel aktuell? Und da sind viele Jahre ins Land gegangen, wo Edgar Wallace mehr oder weniger rumgelegen hat, würde ich mal sagen, oder nicht bearbeitet
Ja,
worden ist. Und das wäre Punkt
dem ist so.
4, die Nachlassgesellschaft, die bei Wallace
Nicht wirklich dahinter
offensichtlich
steht,
da
ne?
war, die steckte da nicht hinter. Ne? Wir
Nee.
haben das ja bei Doyle gehabt und bei Agatha Christie, dass die Erben da sehr viel dazu getan haben, auch bei Georges Simenon zum Beispiel, einem anderen Schriftsteller, der vom Campa Verlag nochmal wieder neu entdeckt worden ist, neu übersetzt worden ist. Da lohnt es sich offensichtlich sehr viel mehr. Da sind Leute dahinter, die das auch treiben, die das auch fordern und fördern. Und bei Edgar Wallace hat es das nicht gegeben und dann schläft das ein, ne?
Absolut, so ist das ja. Eine wirkliche aktive Nachlassgesellschaft gibt es ja wohl bei Wallace nicht, wäre mir zumindest nicht bekannt. Also eine, die wirklich dahinter steht
Ja.
und tut und macht und
Ja.
fördert. Du brauchst ja auch immer Geld dafür, das darfst du ja auch nicht vergessen. Auch eine Nachlassgesellschaft braucht Geld. Und wie wir ja wissen, Wallace hat sein Geld also mit vollen Händen ausgegeben. Da mag es halt auch einfach so ein Stück weit am Geld fehlen, das notwendig ist, um so ein Erbe aktiv zu halten, aktiv in den Köpfen zu halten. Und vielleicht auch mal Neuverfilmungen, die mehr an Sherlock BBC erinnern, um sowas mal zu starten, zumindest zu probieren.
Ja, also Sherlock Holmes ist ja sehr gut gealtert und sehr gut immer neu wieder erfunden worden. Und bei Agatha Christie kommen jedenfalls in regelmäßigen Abständen Verfilmungen der Bücher raus. Die sind dann aber im alten Stil gehalten, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Also gerade wenn du jetzt auf die Branagh-Filme
Ja,
anspielst, die
genau.
sind zumindest versucht worden, in der Zeit zu belassen. Sie haben natürlich einen modernen Anstrich. Das auf jeden Fall, den kannst du auch nicht verhehlen. Der moderne Anstrich, der ist definitiv da. Hätte ich tatsächlich interessant gefunden, mal Poirot in der Moderne zu sehen, wie sie das hätten machen wollen. Das hätte ich spannend gefunden.
Ja.
Spannender als immer wieder dasselbe, immer wieder aus der Vergangenheit heraus erzählen.
Das stimmt. Aber ich glaube, da hätten die Erben von Agatha Christie was dagegen.
Sind die da tatsächlich so drauf?
Ich bin jetzt nicht so drin. Ja. Also deswegen gibt es nichts Neues von Agatha Christie, weil das die Erbengemeinschaft macht. Also so meine ich das mal gelesen zu haben. Und ja, man kann nur Figuren nachempfinden, würde ich sagen, und darf die dann aber nicht so nennen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil eigentlich ist
Schade.
ja auch vieles von Agatha Christie inzwischen gemeinfrei, denn die ist ja schon seit 70 Jahren tot, oder?
Ja.
Ja,
Auf jeden
also,
Fall.
ne?
Ja.
Also das
Aber
sind
bei Sherlock Holmes
unterschiedliche.
zum Beispiel, also da gibt es ja die Sherlock Holmes Gesellschaft und da kann man ja praktisch Sherlock Holmes Bücher auch einreichen, um von denen zu bestätigen zu lassen, ja, das ist in unserem Sinne. Also im Sinne der alten Geschichten. Auch wenn es keine alte Geschichte sein muss, zwingend. Es sind ja
Ja,
auch etwas neuere Geschichten
ja.
entstanden, die dann auch den alten Sherlock Holmes, den wirklich alten Sherlock Holmes zeigen. Das fand ich auch ganz schön. Was ich nicht weiß, ist, ob es moderne Bücher gibt, aber wahrscheinlich dann nicht.
Ja, und man könnte Edgar Wallace einfach nachschreiben oder im Stile von Edgar Wallace schreiben, aber dass es nicht geschieht, ist ein Zeichen, oder?
Ich vermute und befürchte das auch, ja.
Ja.
Ja, vielleicht ist Edgar Wallace dann auch einfach nicht so, ich sag jetzt mal, nachschreibbar und wiedererkennbar, dass sich das lohnt.
Ja, das könnte sein. Ja, und auch bei den Filmen ist es irgendwie abgerissen, ne? Also in den 60er
Komplett.
Jahren ist da Kult gewesen, das hat man
Ja.
vielleicht noch in die 70er so ein bisschen gerettet und du hast ja gesagt,
Gerade
Otto
so.
hat es nochmal nachgemacht, Otto ist ja aber auch schon älter, jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern,
Es ist ein Fakt.
ne, genau,
Ne?
und das hat er ja auch so ein bisschen humorig gemacht. Das passt gut zu den Filmen, hat aber
Auf jeden Fall.
mit dem Schreibwerk von Wallace gar nichts mehr zu tun. Also auch da ist so ein bisschen dieser Medienanschluss verpasst worden oder
Komplett.
abgerissen. Da stand auch keiner hinter. Es gab auch irgendwie keine, ja. Genau, und das hatte ich schon gesagt, in den Buchläden gibt es den gar nicht mehr. Was natürlich, also die Bücher sind ja noch erhältlich, aber es ist ein Problem mit Regalplatz. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, es gibt wahnsinnig viele Krimis. Im Krimi hat sich sehr, sehr viel getan und Edgar Wallace wirkt veraltet irgendwie.
Würde ich gerade kurz in Frage stellen, gibt es Edgar Wallace noch in aktuellen Ausgaben, mal von dem Anaconda Verlag abgesehen, die dieses Jahr diesen Dreierband rausgebracht haben?
Da machen wir mal eine Kurzrecherche.
Ja, wenn es den noch nicht einmal in aktuellen Ausgaben gibt, woher sollen Leute dann wissen, dass es Edgar Wallace überhaupt noch gibt? Offensichtlich gibt es den ja dann nicht mehr. Ich könnte mich dunkel entsinnen, ich habe eher alte Ausgaben halt aus der roten Reihe gesehen. Oder aus den 90ern, da gab es auch noch mal Wiederauflagen, aber danach nicht mehr.
Ja, also bei Amazon, ich gucke gerade mal eben so nebenbei, gibt es eigentlich nur die ganzen Filme. Jetzt kann man natürlich nochmal statt bei alle bei Bücher gucken. Das ist ja der Vorteil. Das machen wir mal eben live hier. Und da sieht man, es gibt so eine Leinenausgabe. Aber das sind alles, weil das gemeinfrei ist, sind das alles Dinge, die es teilweise gar nicht mehr als Print gibt. Und die rote Reihe ist tot. Ja, das muss man so sehen. Das hätten wir ja auch mal vorher recherchieren können. Aber nein, gibt es nicht mehr. Alles nachgemacht mit mehr
Also
oder
haben wir
weniger
das
schlechten Covern.
Grundproblem im.
Gut, die Goldman-Sachen waren jetzt.
Ja, ich weiß.
Ja.
Also die Goldman-Sachen gehörten halt in ihre Zeit, ne? Die waren in den 50ern, würde ich sagen, rein vom Stil her durchaus cool. Ich finde die auch heute noch schön, die Cover von der roten Reihe.
Ich finde die nach wie vor gut und bin damit ja aufgewachsen und so ähnlich wie Agatha Christie ja im Scherzverlag erschienen ist, mit so Streifen, an die
Mit
ich mich noch
Schwarz-Weiß,
erinnere,
genau.
schwarz-weiße Streifen, bisschen rot dabei, also sehr Krimi-klassisch, waren diese roten Goldman-Broschürten, Taschenbücher, die hatten was. Das war so, ja, aber wie so manche Reihe vergangen ist, ist das eben mit Edgar Wallace passiert. Und Goldman hat daran nicht festgehalten. Ja. Also
Ja, wahrscheinlich, weil es sich
spätestens.
nicht gelohnt hat, die ganzen alten Sachen immer wieder neu aufzulegen, wenn die Leute eigentlich Neues, Modernes und auch neu geschriebenes, modern geschriebenes lesen wollen. Was willst du dran festhalten? Ich verstehe das schon aus kommerzieller Sicht. Ja. Ja,
Ja,
also haben wir im
genau.
Grunde so ein Stück weit das Grundproblem schon entdeckt. Die Bücher gibt's einfach nicht mehr.
Ja, das ist natürlich blöd, wenn man
Nicht
fragen
wahr?
will, was ist die Bedeutung von Edgar Wallace? Und dann stellt man fest, die Bücher gibt es nicht mehr. Oder nur noch als gemeinfreie Ausgaben.
Als E-Book,
Und
ne?
es gibt verschiedene Gründe, warum sich ein Reprint oder ein Revival so offensichtlich nicht lohnt. Und man muss natürlich auch sagen, der Krimi an sich als Genre, als eigene literarische Gattung ist weitergegangen. 1930 kamen dann die ganzen Hardboiled-Sachen raus mit Chandler und so weiter. Dann gab es Psychothriller und natürlich dann den ganzen skandinavischen Bereich. Das hat den Markt geflutet, mehr oder weniger deutlich. Und ja.
Auch das Interesse der Leserschaft natürlich verschoben, ne? Also Psychothriller gibt es heute noch, Nordic Noir gibt es heute noch. Und was ja gerade wieder ein Revival erfährt, das sind ja die ganzen Cozy Crime Sachen, Regionalkrimis,
Ja,
diese ganzen Dinge, die
ja.
Regionalkrimis gab es früher nicht, aber Cozy Crime natürlich. Und es scheint so, dass Edgar Wallace's Schreibe bzw. seine Inhalte aktuell auch nicht wirklich vermisst werden. Und ja, dann, also am Ende entscheidet ja der Leser.
So ist es. Ja,
Ja.
im Krimi ist das so. Ja, es sei denn, es baut jemand noch eine Romanreihe auf und bringt das als Gesamtwerk raus, das editiert und betreut wird. Aber es gibt, glaube ich, auch keine Edgar Wallace-Gesellschaft, die da Lust zu hat, so etwas, ne? Manchmal
Ja,
werden ja
so wie beim
auch.
Koppenrad Verlag, ne, diese schönen Ausgaben, die wir von Sherlock Holmes dort entdeckt hatten.
Genau, wir hatten das ja am Herrn von Der Hund von Baskerville besprochen, dass das eine sehr, sehr schöne Ausgabe ist. Und die wird man bei Edgar
Wunderschön.
Wallace nicht machen. Es lohnt sich auch nicht. Dazu ist der Roman nicht passend genug, ne?
Na, wobei bei dem, gerade beim indischen Tuch, könnte man tatsächlich das ein oder andere Zusatzmaterial erstellen. Das wäre durchaus möglich, also zum Wir wissen zum Beispiel, das Ganze findet in Schottland statt, es findet auf diesem Landsitz statt. Dann haben wir das mit dem indischen Tuch, wir hätten vielleicht noch Anleihen zu Indien selber und so weiter und so fort. Also so ein paar Sachen wären jetzt spezifisch bei diesem Roman wahrscheinlich sogar möglich. Ob sich eine Reihe lohnt, ist eine andere Frage.
Ja.
Apropos Lohnen.
Apropos Lohnen, wir kommen zur Abschlussfrage. Mhm. Ist Edgar Wallace endgültig tot oder doch zu retten?
Schwierige Frage.
Schwierige Frage.
Schwieriges Thema.
Ja. Ich habe mal so eine Grundthese aufgestellt, die heißt, Edgar Wallace ist heute eher ein Krimi-Gefühl mit Nebelschwaden, leichtem Grusel und bezogen auf die Filme skurrilem Humor als echte Textvorlage.
Finde ich eine sehr schöne These. Würde ich auch tatsächlich mitgehen. Wir hatten ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, es gibt nicht wirklich etwas, woran man festmachen kann, das ist ein Edgar-Wallace-Roman, wenn man es liest. Bei Sherlock Holmes ganz klar, also auch bei Doyle ganz klar, bei Christie auch ganz klar.
Die deduktive Methode zum Beispiel bei Holmes. Ne?
Und auch bei Simenon zum Beispiel, das erkennst du natürlich wieder. Wallace würde selbst ich mir nicht zutrauen, dass ich den wiedererkenne, wenn ich die Namen zum Beispiel nicht habe.
Ja.
Wenn da nicht ein Tenor oder ein Elk mit ermitteln.
Gut, das würde ja bedeuten, also man kann ihn eigentlich unverändert heute nicht mehr aufbringen. Also ich würde keine Neuauflagen machen. Der Anaconda Verlag hat das hier versucht mit die spannendsten Fälle. Und dann kommt das indische Tuch und liest sich ein bisschen langatmig, sag ich mal so.
Ist vielleicht auch nicht umsonst die letzte Geschichte in dem Feierband.
Genau. So, ne? Und dann ist die Frage, wenn es keine Neuauflagen gibt, kann man es sinnvoll adaptieren? Kann man es verändert bringen? Und da fällt mir als erstes der Film Der Wichser ein von Welke Kalkofe Pastewka. Eine Mischung aus Persiflage und Hommage fand ich sehr witzig.
Ich habe die Doppel-CD, DVD.
Ja.
Ich fand die auch super.
Super, ne? Ja. Mhm. Und dass es den Wichser 3 dann nicht gegeben hat oder Triple Wix, das liegt daran, dass die nicht wollten. Also Pastewka schon, aber Kalkofe hatte, glaube ich, keinen Bock, ne? So muss man das, glaube ich, sehen. Darüber haben die sich auch so ein bisschen leicht zerstritten. Angeblich, man weiß es nicht. Ich war nicht dabei. aber das zeigt auch, dass das Projekt eben dann nicht weitergeführt worden ist. Ja. Und es war nochmal übertriebener noch als die Filme in die Jetztzeit gebracht.
Natürlich, das ist ja auch eine Persiflage, wie du vollkommen korrekt gesagt hast. Aber ich muss sagen, eine wirklich gute Persiflage und man muss dazu sagen, nicht der Bücher, sondern der Filme, ganz wichtig.
Der Filme und alle, also Welke Kalkofe und Pastewka, mochten die Filme. Das sind richtige Fans, die nochmal ein Lieblingsprojekt da draus gemacht haben. Und das merkt man eigentlich fast in jeder Filmsekunde.
Unbedingt.
So, das gibt diese
die haben wirklich alles reingestopft, was da irgendwie, also Nebel, Schwaden und was weiß ich nicht was.
Fantastisch. Reingebracht mit Uncle
Engel. Oh Gott, ja.
Das war sehr, sehr cool im Gefängnis. Ja. Das hat mir sehr
gut. Die Lieder sind gut. Die sind wirklich gut.
Die sind wirklich, die
machen Spaß.
Sehr viel Humor, sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen, es ist so, es gibt eine Schwarz-Weiß-Szene oder geht die plötzlich so eine Farbszene über.
Es ist fantastisch.
Klasse, oder?
Ja. Immer wenn die, im ersten Teil ist das ja, immer wenn die in diesem Herrenhaus sind, in diesem altehrwürdigen, dann wird's schwarz-weiß.
Ja.
Und wenn die draußen sind, dann wird's wieder farbig, aber auch innerhalb des Hauses, ich glaube, wenn die in einen bestimmten Raum gingen, dann wurden sie farbig, weil der Raum irgendwie modernisiert war oder ein Anbau oder irgendwie sowas. Es ist zum Brüllen. Also die Idee musst du erstmal haben, das so zu machen. Das ist wundervoll.
Also ich fand das auch begeisternd. Also ich hatte auch ein gutes Gefühl, würde man sagen. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl, als ich den gesehen habe. Das ist ein Andi-Müller-Spruch, ja. Und ja, sehr schön. Ja. Aber was man natürlich jetzt, weil wir bei der Frage sind, kann man das nochmal adaptieren, nochmal neu machen? Edgar Wallace hat ja so ein paar doch sehr ikonische Figuren geschaffen, wo wir mal Vorfeld überlegt hatten, ist das nicht so ähnlich wie bei James Bond? Hat er so Gegenspieler gemacht? Das ist ja nochmal, also bei Sherlock Holmes kennen wir Moriarty, aber sonst eigentlich nichts. Bei Agatha Christie.
Der taucht auch nur ganz wenig auf. Der kommt, ich glaube, in 3 Fällen vor oder in 2 Fällen. Also, und ich glaube, wirklich auftreten, so mit Sprechrolle und so, vielleicht in einem Fall, ist aber dann trotzdem zu dem Antagonisten von Sherlock Holmes geworden. Das finde ich auch spannend.
Genau, also ne, die Adaptionen von Holmes bringen ihn noch stärker. Also bei Elementary
Ja.
taucht er nochmal sehr stark auf,
Bei
als
BBC
Frau.
doch auch.
Allerdings
Ja.
BBC auch, da hat er die ganz große, und das ist diese klassische Gegenspieler oder Superschurken-Mentalität, die es in Comics
Ja.
natürlich auch viel gibt.
Ja.
Und
War auch mein erster Gedanke, genau.
ja, und wir haben ja bei Edgar Wallace wirklich, wir haben den Hexer, den Zinker, den Bogenschützen, der Frosch, der Abt. Das sind doch eigentlich, sind das doch coole Typen, oder? Also jetzt so,
Absolut.
die man
Das
cool
ist
bringen
absolut
kann.
fantastisch.
Und das
Ja,
ist
und gerade
natürlich
in
dann
der.
schon was anderes als so ein Kriminalroman, ne? Also wenn wir jetzt Strobel
Ja.
lesen oder Fitzek oder so, das ist anders. Das ist ein bisschen auch karikiert, gezeichnet, ein bisschen schematisiert, so. Da ließe sich doch was mitmachen, oder? Finde ich. Also dann müsste man aber umschreiben, oder?
Ich bin da komplett bei dir. Also man könnte Edgar Wallace auf jeden Fall mit ausgesuchten Titeln könnte man den ganz bestimmt wiederbringen, wenn man sich auf diese Antagonisten, auf diese comichaften
Ja.
oder James Bondhaften, wie man das möchte, wo auch immer man herkommt, vom Interesse her, könnte man das ganz bestimmt machen. Gerade der Hexer kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich glaube, davon habe ich 3 Verfilmungen oder 4 Verfilmungen gesehen. Auf jeden Fall, das ist ein richtig toller Antagonist, der lohnt sich, es gibt ja nicht umsonst noch einen zweiten Teil davon.
Ja, den fand ich auch prima. Mit Zinker kann ich mich kaum noch
Ja.
erinnern. Der Bogenschütze, nur dass der mit dem Bogen geschossen hat, ja, und der
Aber
Frosch.
das kann man ja ausbauen. Also bei diesen ganzen Mordinstrumenten
Ja,
fragt man sich ja teilweise sowieso, warum machst du es dir denn so kompliziert? Meine Güte, geh hin, bring um, fertig ist. Aber machen wir natürlich nicht, weil wäre ja uninteressant.
der Frosch, der tauchte doch auch noch, der Frosch mit der Maske tauchte ja auch noch im Wichser auf, in 1 oder in 2, ne? Der lief da so ein
Ja,
bisschen
war der nicht
unmotiviert
am
rum,
Ende,
ne?
der war doch, ja, der ist ja auch die Treppen da so hochgestolpert. War der nicht ertrunken am Ende?
Ich weiß es nicht. War
Weil die ja die
jedenfalls.
Antagonisten umgebracht haben in der Wichser
Ja,
und
ja,
ich
ja.
glaube, den Frosch haben sie
Den
ersäuft.
Frosch, genau. Ja, genau. Er starb dem Element gerecht. Sehr, sehr schön.
Bogenschütze dann wahrscheinlich mit dem eigenen Bogen erschossen. Aber ja, grundlegend,
Ja,
das
noch.
fände ich auch spannend, wenn man die Antagonisten, das wäre dann, weil wir ja vorhin beim Thema waren, was sind denn eigentlich so
Ja.
die interessanten und im Kopf bleibenden
Was so geblieben ist,
Elemente
ja.
bei Edgar Wallace? Genau, was ist geblieben? Und das sind ganz bestimmt diese comichaften Antagonisten, die es aber nicht in jedem Buch gab. Von daher müsste man sich diejenigen wirklich raussuchen und die dann in die Moderne bringen. Also das wäre, was ich machen würde. Ich würde sie in die Moderne bringen. Ich würde sie nicht in den 20er, 30er Jahren belassen.
Nein, das würde ich auch nicht machen. Ich würde die neu machen und da muss man natürlich gucken, was ist das ja, was ist das für eine Welt, in der die dann sind? Ne? Also sollte man die in Osnabrück zum Beispiel bringen oder nicht? Oder muss es eher London sein? Oder ist es das Darknet sogar? Ist das Ganze
Ja.
jetzt sehr, sehr computerisiert und überlegt man, wie kommt der Hexer eigentlich im Darknet klar? Macht man so eine Story? Das ist aber sehr experimentell dann. Ne? Also man müsste es
Ja.
wahrscheinlich in heutige Themen umschreiben und vielleicht braucht es ein bisschen mehr Tiefe. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil wenn man die so ikonisch anlegt, ist Tiefe ja auch nicht immer hilfreich.
Na, es kommt drauf an. Also, wie gesagt, es kommt ja grundlegend sowieso immer drauf an, in welche Richtung willst du gehen und wie baust du deine Serie auf? Das muss ja alles auch irgendwie sinnvoll zusammenpassen. So wie bei Sherlock BBC zum Beispiel, da haben sie es ja auch geschafft. Und dann kann das mit der Tiefe, nämlich beim Protagonisten, den man sich dann raussuchen müsste, zum Beispiel der Detective Tanner oder
Ja.
von mir aus auch der Detective Sergeant Elk, da müsste man das halt machen. Und da müsste man sich vorher sehr gut überlegen, was für eine Art von Polizist ist denn in der heutigen Zeit interessant. Es wäre schön, wenn es nicht wieder das typische, er hat irgendwelche, was weiß ich nicht, was für Probleme aus seiner
Ja.
Vergangenheit noch mitgeschleppt. Es wäre cool, wenn es mal nicht so einer wäre.
Trinkt gerne viel oder so. Ja.
Ja, es reicht dann auch irgendwann vielleicht mal mit den 50 Millionen psychischen Problemen. Ja, also vielleicht so ein nicht ganz so belasteter Charakter.
Ist es dann aber, wenn man die neu bringt, diese Figuren rausbringt,
Mhm.
ist es dann so ein bisschen wie der Joker bei Batman? Oder müsste man sagen, also sehr, sehr, sehr comichaft gezeichnet? Oder kann man sie auch ein bisschen tiefer bringen? Was meinst du, was würdest du so vom Gefühl her sagen, wenn man den jetzt rebooten würde, so?
Ich glaube, das kommt ein Stück drauf an, in was für eine Umgebung du die Charaktere auch zeigen wollen würdest. Also wenn es zum Beispiel so Tech-Leute sind, dann haben wir ja heute genug Beispiele von Tech-Leuten, die sehr gute Vorgaben geben würden für solche Charaktere. Ja, ich
Ja.
rede von Elon Musk,
Ja, zum Beispiel.
um's mal auszusprechen.
Ja, ein durchgeballerter Held oder Anti-Held, ja, völlig losgelöst von
Der
allem.
vielleicht auch mal normal in Anführungsstrichen war oder schien, dann
Ja.
irgendwann komplett durchgeknallt ist
Ja.
und den man dann praktisch in seiner durchgeknallten Version dann auch so zeigen könnte.
Genau, das wäre ein richtig schöner Antagonist, wo man dann sagen würde, nee, das ist zu unrealistisch für einen Roman.
Dann guckt man sich mal kurz in der Welt um und denkt
Ja.
so, ach ja, okay.
Ja, genau, das wäre, ja.
Dann könnte man natürlich auch, was es ja bei Edgar Wallace sowieso gab, Gesellschaftskritik noch mit reinbringen.
Ja, oben, unten,
Vielleicht auch
reich,
Kritik.
reich, arm könnte man
Das
bringen.
genau,
Das große Thema reich, arm
unbedingt.
statt Stände
Ja.
und Dünkel und so, das würde man vielleicht verändern, ja. Da könnte man
Genau.
ein bisschen tatsächlich Sozialkritik reinbringen, das, why not, ja. Und trotzdem würde ich sagen, wenn man das dann macht, so ein Reboot, so ein Upcycling, würde ich trotzdem keine 350 Seiten schreiben wollen, sondern ich würde das
Bitte nicht, nein.
knapp halten, trotzdem.
Auf jeden Fall. Ich würde es so knapp halten, dass man da draus eine einstündige Netflix-Episode zum Beispiel draus machen könnte. Man könnte da ja direkt mitdenken, dass man eine Netflix-Serie draus macht.
Genau.
Vielleicht mit der ersten Staffel erstmal so 3 Folgen. Es reicht ja
Ja,
erstmal. Haben
immer
sie
an die
bei
Verfilmung
BBC ja
denken.
da auch gemacht. Auf jeden Fall. Nee, das
Ja,
ist heute wirklich wichtig.
ja,
Also,
ja.
ja. Und ob man da eine Stunde oder anderthalb draus macht, das kann man sich ja noch überlegen. Entsprechend lang oder kurz müsste dann das Skript sein. Und da könnte man ein sehr schönes Paket, denke ich, draus machen.
Ja, wir haben Hexer, Zinker, Bogenschütze, Frosch, Abt. Das sind jetzt fünf. Die könnten wir noch mal als Gruppe auftreten lassen. Dann haben wir sechs
Um
Folgen.
Gottes Willen, da sind wir aber wirklich beim Wichser gelandet, ne? Wenn du da irgend so eine Gesellschaft der
Ja.
Antagonisten hast oder sowas.
Genau.
Wobei so aus der Luft gegriffen ist das auch nicht. Ich verweise da nochmal in USA und so.
Ja. Ja, natürlich, verbündet sich alles, ne? Dann müsste man ihnen aber richtig Einfluss geben und nicht einfach so ein Einzeltäter, der da jetzt mit dem Bogen durch die Stadt läuft und ab und zu jemanden erschießt. Das müsste ein bisschen mehr
Richtig.
Background haben, ne? Ja.
Das müsste man sich auch überlegen, ob man das wirklich will, ob man so einen ganz großen,
Ja.
weltumfassenden, antagonistischen Bogen tatsächlich schlagen möchte oder ob man die Fälle klein halten möchte.
Klein halten ist einfacher. Ja.
Schreibt sich leichter, ja. Und man macht nicht gleich die ganze Welt kaputt. Das ist vielleicht in letzter Zeit auch zu oft schon gemacht worden. Also zumindest in der Fiktion. Dann sind wir ja wieder bei Comic-Verfilmungen oder bei James Bond. Das gibt's schon, müssen wir vielleicht nicht wiederholen.
Ja, und das vor allem
Jedenfalls nicht so
gibt es
bald.
auch in der Größe und in der Wucht und so, ne? Also man
Ja.
muss dann tatsächlich auch nochmal schauen, wenn man diese Figuren wiederbelebt, wie positioniert man sie im Rahmen der schon bestehenden Dinge? Macht man da einen James Bond draus? Also da gibt es ja schon so viel Nachfolge, Krimis, das würde ich nicht machen. Da stellt sich dann die
Nee.
Frage, ob wenn man das in so eine moderne Welt überführt, ob man nicht vielleicht doch so ein bisschen was Altmodisches noch mit einbaut, ne?
Wird auf jeden Fall gut passen. Ich denke da gerade auch an den Hype, den es um Knives Out gibt.
Ja, sehr schön, genau.
Und
Gutes
da
Beispiel, ja.
könnte ich mir was vorstellen.
Ja.
Dass man da praktisch in dem Fahrwasser von Knives Out was aufbaut.
Ja. Denn man kann den Edgar Wallace-Filmen ja den Büchern nicht vorwerfen, dass sie nicht gut konstruiert sind von der Story her.
Absolut,
Das hattest du ja auch
absolut. Das hatten wir
erwähnt,
vorhin
ne? Du hast
vielleicht
ja auch
nicht.
gesagt, diese Wendung dann am
Ja,
Schluss, gut,
okay.
dass jemand geisteskrank ist, was man übrigens auch nicht mehr sagt. Man sagt ja auch psychisch belastet. Also man spricht nicht mehr von Geisteskrankheit, wie jetzt hier in
Habe ich
dem,
hoffentlich auch nicht gesagt.
nee, in dem Buch drin
Gut.
und So,
Achso, okay,
aber
ja.
die Konstruktion der Geschichte, die war schon gut.
Eben, das fand ich nämlich auch. Und da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil ich ja nun die Filme sehr gut kannte,
Ja.
dass die Konstruktion wirklich so gut war. Und auch so, dass man tatsächlich nicht zwingend drauf kommt, dass derjenige der Täter ist, der nun der Täter ist.
Genau, und das wäre sowas wie so Knives Out Revival, wo das ja ähnlich ist, wo die ja sehr, sehr.
Ja, halt eine Parallelserie zu Knives Out.
Ja, naja, Knives Out hat ja aber den Vorteil, es ist eben so ein klassischer Krimi-Format, aber sehr gut konstruiert. So, ne? Man macht sich
Ja,
ganz viel
ja.
Gedanken, falsche Fährten zu legen, etc. Ne? Das ist ein klassisches.
Und Gesellschaftskritik und Sozialkritik gibt es ja da auch.
Genau, das letzte war Glass Onion, glaube ich, ne? Wo der
Richtig.
Hightech-Millionär oder Milliardär einlud
An
auf
wen
eine.
hat uns das wohl erinnert?
Na, niemanden, glaube ich.
Auf gar keinen Fall, nein,
Nein,
nein.
genau.
Ja.
Ja, mal
Und
gespannt,
wir
was
freuen uns
jetzt.
ja beide auch schon auf den dritten
Wir freuen
Teil.
uns auf den dritten Teil und
Ja.
bei Edgar Wallace aber sieht es im Moment ein bisschen anders aus.
Ja, das sieht nach gar nichts aus, ne?
Ja, also wenn ihn nicht noch jemand rettet, dann wird er für längere Zeit tot sein. Aber man weiß immer nie.
Dann wird er wahrscheinlich auch aus dem, wie sagt man, aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden, so heißt das, genau.
Genau, das könnte gut sein. Aber das tun ja viele andere Bücher und Filme auch. Also das ist immer das
Ja, die
Schicksal, dass
meisten.
ja die meisten
Ja.
eigentlich, wenn man überlegt, was ist aus dem letzten Jahrhundert geblieben oder aus dem davor, dann sind das nicht so ganz viele und berechtigt oder nicht berechtigt und dann tauchen mal wieder andere Sachen auf und werden noch mal wieder neu interpretiert und mal gucken, vielleicht passiert das ja bei Edgar Wallace. Figuren werden
So 175 vielleicht, ha?
zu 175, ja.
Beziehungsweise, wann hatte er seinen Todestag? Warte, lass mich kurz schauen, ob sich das
32 ist er
lohnen
gestorben, ne?
würde. Der ist 32 gestorben.
Hm.
Hätten wir noch Zeit bis dahin, 7 Jahre.
Ja, 7 Jahre. Jeden Jahr eine Figur, ja.
Dann hätte
Oder
er
wir
sein
diktieren, dann geht das
100-jähriges.
schneller. Dann schreiben wir jeden Monat einen.
Und dann, ja, nicht jeden Monat, aber man könnte tatsächlich jedes Jahr einschreiben und wäre dann mit 7 Büchern oder 7 Folgen oder 7 was auch immer zum 100-jährigen Sterbe, wie heißt das?
Ja.
Das ist dann kein Jubiläum.
Nein. Todestag.
Da jubelt niemand. Todestag, zum 100. Todestag wäre man dann praktisch gut vorbereitet.
Also, meine lieben Hörerinnen und Hörer, falls Sie Interesse daran haben, Edgar Wallace wiederzubeleben, so muss man ja sagen.
Wir hätten auch Interesse.
Ja, wir hätten auch Interesse, genau. Einfach melden oder schon mal anfangen und ja, aber es ist ein nicht ganz einfacher Weg, wie wir festgestellt haben.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man die ganze Arbeit auf sich nehmen will. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es gut funktionieren kann, wenn man es ungefähr so macht, wie wir es gerade uns erarbeitet haben.
Wir haben da so den einen oder anderen Tipp gegeben und sind jetzt quasi am Ende unseres Deep Dives und unserer Folge angelangt, die tatsächlich, was wir gar nicht mehr so machen wollten, ein bisschen länger geworden ist, aber
Es gab viel zu besprechen bei
es gab
diesem
doch mehr
Autor.
zu besprechen, als wir am Anfang gedacht haben.
Ich dachte mir schon, dass wir bei 1,5 Stunden rauskommen.
Ja, was ja auch passiert ist. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut, bis zum
Macht's
nächsten Mal.
gut. Tschüss. Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.